Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rösing.
Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Adornets, euren Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Host Jan Klein-Rösing. Die nächsten Entscheidungen in der zweiten Liga sind am 33. Spieltag gefallen. Neben dem SV Jahn Regensburg, die bereits am vergangenen Wochenende abgestiegen sind, hat es nun also auch den zweiten Aufsteiger SSV Ulm erwischt. Man wird also direkt wieder runter in Liga 3 gehen. Und ja, natürlich, ihr habt es auch schon am Titel gesehen, der Hamburger SV hat es geschafft. Nach 7 Jahren ist man endlich wieder in die erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Euch sind wahrscheinlich allen nicht diese Bilder entgangen, wie wirklich Familienväter geweint haben. Richtig emotional und ganz ehrlich, es war mehr als verdient. Über die letzten Jahre war man ja immer ganz knapp dran, hat es dann am Ende vergeigt und jetzt hat man es endlich über die Ziellinie bringen können. Es war natürlich, am Anfang war der HSV sehr nervös gegen Ulm. Ulm war gut im Spiel, aber desto länger das Match ging, desto mehr hast du gemerkt, diese Sicherheit im HSV-Spiel. Polzin auch mit seiner ruhigen Art hat die Mannschaft beruhigen können. Und klar, wenn du mit Miro Muheim einen der besten Flankenspieler der zweiten Liga hast, mit Selke einen der besten Kopfballspieler, ein super offensives Mittelfeld vorne, ich meine, ein Sahiti hast du, ein Dompe, absoluter Flügelspieler, also das sind alles so für sich absolute Topspieler, aber man hat es in diesem Jahr auch geschafft, als Mannschaft hervorragend zu funktionieren, immer mal wieder auch nach Rückschlägen zurückzukommen. Und mit klugen Transfers, also vor allen Dingen Daniel Fadli, den man ja ablösefrei vom 1. FC Magdeburg verpflichtet hat, für mich ein absolut überragender Transfer gewesen, der auf der 6 und in der Innenverteidigung spielt. Vor allen Dingen, was er so besitzt, ist halt das super Auge für das gesamte Spielfeld. Also er scannt immer seine Umgebung, hat immer alles im Blick, ein Top-Stellungsspiel und dadurch kann er auch mal ein fehlendes Tempo ausgleichen, ist dann vor dem Gegenspieler am Ball und hat dann noch eine feine Klinge, kann also auch mal Konter bzw. Gegenangriffe einleiten. Und was man ja auch in den vergangenen Jahren beim HSV gemerkt hat, eigene Talente kommen immer öfter jetzt auch in die erste Mannschaft rein, in den Kader rein. Flügelspieler Fabio Baldé, der Deutsch-Portugiese, unglaublich trickreich, ähnlich wie ein Dompe über links, ist er auf rechts unterwegs, sucht immer wieder viele 1-gegen-1-Duelle. Dann hast du einen Otto Stange, einen gebürtigen Hamburger Mittelstürmer, der hinter Selke und Glatzel hervorragend reift, jetzt ja auch schon wieder beim 5:1-Sieg getroffen hat für den HSV zum Aufstieg. Das sind einfach dann so Geschichten und du merkst auch einfach, die gesamte Mannschaft steht zusammen, dann hält Heuer Fernandes noch einen Elfmeter. Also das sind alles so Dinge für mich, die überragend sind. Und bezeichnend fand ich einfach, wie man nach dem 1:0 für Ulm, in der 7. Minute durch Innenverteidiger Gahl zurückgekommen ist. Man hat halt weiterhin aufs Gaspedal gedrückt. Ludovic Reis im zentralen Mittelfeld, super umtriebig gewesen, hat viele Räume zugelaufen gegen den Ball. Und mit dem Ball ist er auch immer wieder in den gegnerischen 16er angelangt, macht dann ja in Minute 10 den Ausgleich. Und du hast halt gemerkt, der HSV war gierig, die wollten noch vor der Pause so eine kleine Vorentscheidung, beziehungsweise das Spiel zumindest erstmal drehen, herbeiführen, machen dann halt ja durch Königsdörfer und Selkes Treffer das 2 respektive 3:1. Dann kommt es natürlich auch mit etwas Glück gut aus der Halbzeit raus, in dem Strumpf kurz nach der Halbzeit halt da per Eigentor das 4:1 erzielt und am Ende, ja, hast es einfach super über die Linie gebracht, über die Zeit gebracht, hast es top heruntergespielt, hast trotzdem immer weiter offensiv agiert, also diese Gier, diese Lust innerhalb der Mannschaft war da über die gesamte Saison, muss man sagen, also Merlin Polzin, dessen Kontrakt sich ja jetzt auch durch den Aufstieg um ein weiteres Jahr verlängert hat, hat einen hervorragenden Job gemacht, hat halt so ein bisschen die Fans zum einen mitgenommen, weil er ja auch gebürtiger Hamburger ist, Fan ist. Also da spürst du schon, okay, er weiß, wie die Fans ticken. Durch seine ruhige Art ist er natürlich dann auch in so einer hektischen Medienstadt wie Hamburg gern gesehen, weil er dann halt ja mit den Medien gut arbeiten kann, hat taktisch einen guten Plan mit Luis Favé, seinem Co-Trainer, und hat auch diese emotionale Schiene während eines Spiels immer mal wieder gezeigt. Also er ist für mich ein großes Trainertalent, super Gesamtpaket, und natürlich, er wird für immer als erster Aufstiegstrainer des Hamburger SV in die Geschichtsbücher eingehen. Also man muss einfach insgesamt sagen, dieses Spiel war auch ein Spiegelbild der vergangenen Jahre des HSV. Immer wieder Rückschläge, aber man hat trotzdem nicht aufgesteckt, weitergemacht und am Ende sich dafür belohnt. Man darf jetzt in der Saison 2025, 2026, also wieder in der ersten Fußball-Bundesliga spielen. Natürlich, ich als Tornet-Zweitliga-Podcaster bin natürlich traurig, weil der HSV ist natürlich ein großer Verein, über den berichtet man viel. Ich hoffe natürlich auch, dass viele HSV-Fans diesen Podcast trotzdem treu bleiben, immer wieder reinhören, auch wenn sie wahrscheinlich thematisch kein Teil mehr davon sein wollen. Kann ich natürlich auch verstehen. Und ja, auf der anderen Seite beim SV Ulm, man hat unter Robert Laichleiter sich gut präsentiert unter seiner Leitung insgesamt, auch gegen den HSV, nur der HSV einfach mit der gesamten Wucht. Ich glaube, da hätte kein Team gegenhalten können. Ulm hat für mich eine gute Saison gespielt. Waren viele enge Duelle. Das war das erste Spiel, was wirklich deutlich gegen Ulm ausging. Ansonsten waren es viele enge Spiele, wo dann halt so ein bisschen, ja, dieses gewisse Glück auch gefehlt hat, diese gewisse Abgezocktheit, diese Zweitliga-Erfahrung. Man hat ja auch mit vielen jungen Spielern agiert. Aaron Keller, Maurice Krattenmacher nur zu nennen. Da bin ich natürlich auch gespannt, wie es mit den beiden weitergeht. Beide sind ja nur geliehen gewesen. Aaron Keller wird erstmal zu Drittliga-Absteiger Unterhaching zurückkehren, aber sein Weg wird auf jeden Fall, ich denke mal, in die zweite oder vielleicht sogar Bundesliga führen. Maurice Krattenmacher wird zum FC Bayern München zurückkehren. Ich glaube aber auch, dass er dort nicht zum Einsatz kommt und auch weiter verliehen wird. Ich hoffe natürlich, dass er weiterhin in der zweiten Liga bleibt, weil Maurice Krattenmacher, hervorragender Techniker, also der hat auch einfach so dieses gewisse Timing, dieses Gefühl, was auch in Florian Wirtz hat, den Ball dann zum perfekten Zeitpunkt zum Mitspieler zu spielen, perfekt temperiert, der Pass. Also er kann Angreifer unglaublich in Szene setzen, kann enge Situationen, Drucksituationen mit einfachen Körpertäuschungen, Bewegungen auflösen. Er gelangt auch nicht so oft in Zweikämpfe, er ist ja nicht gerade der kräftigste, aber auch durch seine kluge Art zu spielen, schafft es immer wieder dann so an den Ball zu kommen, dass er nicht in Zweikämpfe gehen muss. Starke Leistung, und Aaron Keller einfach ein absoluter Tempomacher, ein super Dribbler über die linke Seite mit einem guten Zug zum Tor. Also auch von ihm wird man noch einiges sehen, mit 20 Jahren natürlich auch extrem jung. Und dort bin ich auch gespannt, wie sein Weg so weitergehen wird. Und wir machen heute keinen extra ersten FC Köln-Talk, sondern reden so mittendrin über den ersten FC Köln. Denn Spiel 1 unter Interimstrainer Friedhelm Funkel beim ersten FC Nürnberg. Am Ende ja mit 2:1 gewonnen, und man hat direkt auch ein ganz anderes Gesicht gezeigt in Nürnberg. Viel energetischer gespielt wieder, mit mehr, ja, die Mannschaft wirkte einfach befreiter, hat sich wieder mehr bewegt, also da war auch mehr Bewegung ohne Ball von den einzelnen Spielern. Florian Kainz in den letzten Wochen ja immer so ein bisschen lethargisch, habe vorgeworfen, dass er ein bisschen langsam im Kopf war, jetzt auch einfach wieder spritzig, hat richtig viele gute Bälle gespielt. Ich erinnere mich nur an den einen Steckpass von ihm auf Jan Thielmann, dessen Abschluss dann knapp am Nürnberger Tor vorbeigeht. Aber diese gesamte Mannschaft war einfach voller Energie. Gazi Begovic zurück auf der Rechtsverteidigerposition in der Viererkette. Ist ja seine Paraderolle. Hat er ja in Österreich auch permanent gespielt, vor ihm dann Jan Thielmann, also ein starkes Duo auf der rechten Seite, was dann auch oft, ja, die rechte Seite, wo man dann oft auch mit zwei Leuten auf einen Nürnberger Verteidiger zugekommen ist. Links Paccarada und Kainz, wobei Kainz da eher so ein bisschen in die Mitte gerückt ist und Paccarada eigentlich die komplette linke Seite für sich beanspruchen konnte. Und vorne als Spitze hattest du dann Tim Lemperle alleine, der es auch ganz gut gemacht hat, immer mal wieder ja, sich gut lösen konnte, vor allem von Robin Knoche. Aber für mich hat da noch so ein Anspielpartner gefehlt, wie es halt ein Damien Downs ist, mit dem er dann halt, also lange Bälle dann auf Downs, den Ball dann per Kopf verlängern kann, auf den schnellen Lemperle. So musste Lemperle noch öfter mal in Kopfballduelle. Ist jetzt nicht seine Paradedisziplin. Ja, und der 1. FC Nürnberg, dort war man, nachdem man ja nicht mehr aufsteigen konnte, hat man so gemerkt, ja, da ist auch so ein bisschen Druck weg, Last abgefallen, auch so ein bisschen Spannung. Haben mir nicht ganz so gut gefallen, haben sich dann ja trotzdem irgendwie dieses zum Ausgleich gemogelt. Aber am Ende, da muss ich sagen, also wie gesagt, Florian Kainz für mich ein überragendes Spiel gemacht, macht dann mit der letzten Aktion das 2:1, hat ja auch schon das 1:0 erzielt. Sehr starke Leistung und ja, Friedhelm Funkel hat es halt einfach geschafft, mit vielen Einzelgesprächen und einer klaren, einfachen taktischen Ausrichtung es zu schaffen, die ersten drei Punkte einzufahren. Ein Punkt fehlt jetzt noch, damit man direkt aufgestiegen ist am kommenden Sonntag gegen den 1. FC Kaiserslautern. Für mich insgesamt, um es kurz zu fassen, ein sehr starkes Spiel des 1. FC Köln. Und warum ist der 1. FC Köln noch nicht direkt aufgestiegen? Weil am Samstag sowohl die SV Elversberg als auch der SC Paderborn ihre Spiele gewinnen konnten, damit immer noch knapp hinterm FC sind, lauern, können beide noch direkt aufsteigen, können beide in die Relegation kommen. Kann natürlich auch sein, dass einer von beiden oder vielleicht sogar beide nicht mal den Aufstieg schaffen, nicht mal die Relegation, sondern weiterhin in der Liga bleiben. Der SC Paderborn hatte eine sehr schwere Aufgabe zu Hause gegen den 1. FC Magdeburg. Für die war es so der letzte Strohhalm. Sind ja immer noch die beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga. Und Paderborn, ja, die haben nach der Verkündung, dass Kostner geht, wieder so einen neuen Spirit entwickelt. Da scheint wieder ein bisschen mehr Zug drin zu sein. Zwischenzeitlich hatte man ja so eine kleine Delle, aber die scheint jetzt überwunden worden zu sein. Und ja, vorne, wenn ich das sehe, Bilbia, Ansa, Michel, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Variable Jungs, variable Spiel, Felix Götze als Innenverteidiger, der dann ja selbst auch noch einen Treffer erzielt, der sich manchmal ins Mittelfeld ja, ziehen lässt. Im Mittelfeld dann auch mit seiner technisch versierten Art kluge Bälle spielt. Also, das ist für mich einfach die Mannschaft, die ich mir am liebsten oder mit am liebsten anschaue in dieser zweiten Liga, gegen den 1. FC Magdeburg, die ich mir auch gerne anschaue, die einen ähnlichen Spielstil haben. Martin Kaas diesmal wieder nicht im Mittelfeld, sondern im Angriff. Gefällt mir natürlich deutlich besser, macht ja auch einen Treffer. Aber an diesem Spieltag hast du einfach gemerkt, ja, Paderborn möchte es ein bisschen mehr, die haben ein bisschen mehr Zug drauf und spätestens mit der zweiten Halbzeit habe ich auch gemerkt, okay, Magdeburg, die wissen, in dieser Saison wird es nichts mehr mit dem Aufstieg. Da hat dann auch die letztendliche Überzeugung gefehlt, die dann beim SC Paderborn da waren und die sich dann halt mit diesem 2:1 in eine gute Ausgangsposition für den letzten entscheidenden Spieltag bringen. Aber eine noch bessere Ausgangsposition hat halt die SV Elversberg. Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, die ja durch die Ergebnisse am Freitag auf Abstiegsrelegationsplatz 16 gerutscht sind, trotz guter Leistung und Ergebnisse in den letzten Wochen, war also auch dort richtig Druck auf dem Kessel. Und anders als in vergangenen Wochen konnte Braunschweig aber mit seiner intensiven, aggressiven Art sich diesmal nicht durchsetzen. Die SV Elversberg einfach richtig abgezockt, technisch brutal stark. Also ich habe ja oft gesagt, dass der Elversberger Fußball mir nicht gefällt und ich kann es seit ein paar Folgen nur wiederholen. Richtig schönes Kombinationsspiel. Man hat sich spielerisch gerade jetzt so seit Spieltag 15, 16 enorm weiterentwickelt. mit einem Damar, mit einem Pepkov, Zimmerschieden, offensiv Mittelfeld, vorne hast du einen Fisnik Aslani, auch der ist ein mitspielender Stürmer. Aber natürlich, wenn er im 16er den Ball kriegt, dann zündet der auch einfach mal eine richtige Fackel ab, macht das 1-0, bereitet dann noch einen Treffer von Damar vor, der wieder mit dem Doppelpack, also die beiden Hoffenheimer Leihgaben, sind natürlich die treibenden Kräfte. Die restliche Mannschaft arbeitet eigentlich so ein bisschen für die beiden, vor allen Dingen gegen den Ball, sodass diese beiden, also Aslani und Damar, sich offensiv super entfalten können. Sie übernehmen natürlich auch Defensivaufgaben, aber sind natürlich dann vor allem für diese kreativen Momente zuständig. Und Horst Steffen und Sportdirektor Nils Ole Buck haben dort einfach eine hervorragende Mannschaft zusammengestellt. Natürlich auch in dem Wissen, dass Damar und Aslani weg sind, egal ob man jetzt aufsteigt oder nicht. Nils Ole Buck hat auch am Montagskicker der vergangenen Woche gesagt, dass man das weiß, dass man trotzdem, also wenn man jetzt nicht aufsteigen sollte, den zweit- oder drittniedrigsten Etat der zweiten Liga haben wird, trotzdem wieder kreativ sein muss, trotzdem den besten Spieler wieder abgeben, irgendwie damit Laien und Spielern aus unteren Ligen das wieder versuchen aufzufangen. Also man muss natürlich jedes Jahr weiterarbeiten, aber das Gute ist halt, Trainer Horst Steffen und Nils Ole Buck kennen sich halt auch schon lange. Beide wissen natürlich auch oder können realistisch einschätzen, wie die Situation ist, können offen miteinander sprechen. Und das ist natürlich auch so eine Sache. Wenn natürlich die sportliche Führung und der Trainer gut zusammenarbeiten, dann überträgt das auch aufs Team, wenn da so eine Einheitlichkeit herrscht. Und das ist natürlich auch ein Schlüssel. Die Mannschaft wirkt intakt, die Mannschaft wirkt verschworen, die arbeiten füreinander und das ist natürlich dann auch der Schlüssel zum Erfolg. Und der Schlüssel zum Erfolg beim 1. FC Kaiserslautern war es, dass man auch ein bisschen Schiedsrichterglück hatte. Am Sonntag beim Spiel am heimischen Betzenberg gegen Darmstadt 98 am Ende ein 2-1 Sieg, obwohl man in der dritten Minute durch Luca Marseiler in Rückstand geraten ist. Aber dann hat man erst durch einen leicht umstrittenen Elfmeter, also Marseiler gegen Zimmer, da hatte ich das Gefühl, dass Marseiler erst am Ball ist und danach erst Zimmer trifft. Sei es drum, den fälligen Elfmeter macht Maler und Ritter dann lässig rein. Dann hast du natürlich einen Ragnar Ache noch gehabt, der einfach mal aus der zweiten Reihe eine richtige Fackel in den Winkel abzieht. Und dann gab es noch die eine oder andere Abseitssituation von Darmstadt. Also klar, Lautern hatte Glück, es war ein offenes Spiel, hätte auch unentschieden ausgehen können. Aber gerade als Spitzenteam hast du dann halt mal diesen Punch, gewinnst es. Und jetzt hat man am kommenden Sonntag natürlich das Finale gegen den 1. FC Köln. Um den Relegationsplatz, da bin ich natürlich mal sehr gespannt. Und oben mit dabei ist ja auch noch Fortuna Düsseldorf, die hatten es am Samstag gegen den FC Schalke 0 oder mit dem FC Schalke 04 zu tun. Und also Düsseldorf, die mussten eigentlich gar nicht viel machen, haben gerade in der Anfangsphase natürlich auch viele Angriffe gefahren, haben sich ja belohnt durch zum einen Fran Brederode und Kovnatski. Also gut gemacht von den zwei Offensivleuten. Aber was mir vor allem aufgefallen ist, der FC Schalke 04, auch unter Interimstrainer Jakob Fimpel, enorm passiv, schwach, viele Fehler. Klar, man hatte vor allem in Hälfte 1, 2, 3 gute Offensivaktionen, wo dann Musa Silla einmal am Ball vorbeirutscht am zweiten Pfosten. Aber ansonsten, also das war für mich ein blutleerer Auftritt. Die Schalker sind froh, wenn die Saison vorbei ist. Und im Sommer wird es ja einen großen Umbruch geben. Neuer Trainer. Ich bin mal gespannt. Also man hat jetzt mit Mertcan Ayhan, den Kapitän der U19, Innenverteidiger, Bruder vom ehemaligen Schalker Innenverteidiger, Can Ayhan auf der Bank gehabt. Wurde leider nicht eingewechselt. Vertrag läuft aus. Angeblich wird er nicht oder möchte er nicht verlängern. Ja, für mich ein großes Talent. Auch genauso wie ein Siebeking im Tor, auch bei der U19 starke Leistungen gezeigt. Also klar, aus der Knappenschmiede kommt der eine oder andere gute Spieler. Du brauchst trotzdem aber auch ein Gerüst von Führungsspielern, auch externe Topspieler, die du verpflichten willst, damit du nicht dauerhaft im Abstiegskampf bist, weil das hat Kenan Karaman, der Kapitän, auch gesagt. Er hat auf jeden Fall nicht bei Schalke langfristig unterschrieben, um immer nur im Abstiegskampf zu sein. Also da muss einiges passieren und da bin ich mal gespannt, wie es im Sommer aussieht. Für Düsseldorf heißt es einfach noch, sie sind weiterhin ganz oben mit dabei. Und wenn wir dann natürlich schon beim Abstiegskampf jetzt sind, müssen wir über das Spiel Münster, Preußen-Münster, gegen Hertha BSC Berlin am Freitag sprechen. Natürlich Münster mit Interimstrainer Christian Panner mit ordentlich Rückenwind nach dem 5:0-Sieg beim 1. FC Magdeburg in das Spiel gegen die Herzaner, für die es ja eigentlich um nichts mehr ging, wo dann auch noch kurzfristig deren Keeper Tjaak Ernst ausgefallen ist. Dafür musste dann Smarsch, der eigentliche zweite oder dritte Keeper, ins Tor. Und ja, Münster, wieder extrem aggressiv gewesen. Die Herthaner ziemlich passiv, fand ich. Und dann machst du halt durch zwei Kopfballtreffer von deinem Zentralmittelfeldspieler Hendricks das 1:0 und das 2:0. Und ja, Preußen Münster, du spürst einfach wieder, also du spürst wieder so eine richtige Lockerheit, eine Gelassenheit. Vorher hat man sich die Punkte alle erkämpft, aber diesmal wirkt es unter dem Interims-Duo einfach, oder Trio sogar, sehr leicht, leichtfüßig. Und Preußen Münster, ja, die haben sich jetzt aus der direkten Abstiegszone befreit. Und ich bin natürlich gespannt, was da jetzt noch so alles kommen wird. Und dann haben wir am Ende ja noch ein Spiel, können wir ganz kurz machen, Regensburg gegen den KSC. Regensburg bereits abgestiegen, der KSC hatte keine Chance mehr auf den Aufstieg. Am Ende 2:2. Was mir dort vor allen Dingen in Erinnerung geblieben ist, sind die zwei Kopfballtore von Regensburg nach Standards. Das war gut gemacht. Und was ich sagen muss, ja, der Karlsruher Keeper Max Weiß wurde ja in den letzten Wochen auch immer mal wieder mit einigen Bundesligisten in Verbindung gebracht, der 20-Jährige, unter anderem Eintracht Frankfurt. Aber er hat für mich zum wiederholten Male ja Fehler gemacht. Vor allen Dingen beim Ausgleichstreffer von Ringsburg springt er nach dem Eckball unter dem Ball her, sodass Bulic dann einköpfen kann. Ich glaube, ein Jahr oder weiteres Jahr beim KSC wird ihm dann doch gut tun, um weiter zu reifen. Ansonsten leidenschaftlicher Auftritt von beiden Teams. Conte, der Karlsruher Stürmer, mit zwei Vorlagen, gut gemacht. Ringsburg stark gekämpft. Letztes Heimspiel, sich da nochmal gebührend von den eigenen Fans in Liga 2 verabschiedet. Dann sind wir schon bei einem unserer Top-Themen angekommen, nämlich bei der Personalsituation der Spielvereinigung Greuther Fürth. Die Kleeblätter sind ja noch im Abstiegskampf, müssen bis zum letzten Spieltag jetzt zittern. Am letzten Spieltag hat man ja noch ein Heimspiel gegen den Hamburger Sportverein, die an diesem Wochenende den Aufstieg in die erste Liga klargemacht haben. An diesem Wochenende hatte man ja noch das Auswärtsspiel bei Hannover 96, auch nicht so einfach. Interimstrainer Lars Barlemann hat ja seine ersten zwei Spiele als 96-Trainer gewinnen können, kommen also mit ordentlich Selbstbewusstsein, und die Fürther haben sich gerade erst von Jan Sievert, dem Cheftrainer, getrennt. Jetzt sollen ja unter anderem Thomas Klein als Interimstrainer die Truppe noch zum Klassenerhalt führen. Und um vielleicht auf das Spiel zurückzukommen an sich, war eigentlich ein ganz ordentliches Spiel von den Fürthern, mit einer guten Intensität reingegangen, hatten auch ein paar gute Möglichkeiten. Mir hat vor allen Dingen Futkoi wieder ganz gut gefallen, so als ja sehr beweglicher Mittelstürmer, der sich auch ab und an mal hat ins Mittelfeld fallen lassen, sich angeboten. Also das war schon gut, auch läuferisch eine ordentliche Leistung von den Fürthern gegen Hannover 96, die diesmal nicht ganz so kreativ waren, vielleicht nicht mit dieser ganz so großen Energie, wie sie es vor allen Dingen noch beim ersten Spiel unter Ballermann gegen den 1. FC Köln zu Hause gezeigt haben. Und das war wahrscheinlich auch das Glück der Fürther, die sich dann ja auch in einer Standardsituation belohnen können. Kopfball, Footcoin noch in der ersten Halbzeit. Mehr als verdient, kluger Ball an den ersten Pfosten, und dort kann Footcoy sich dann durchsetzen. Und fast identisch ist dann aber auch der Ausgleichstreffer von Phil Neumann in der zweiten Halbzeit für Hannover 96. Gleiches Tor, wieder Eckball von der rechten Seite, scharf in die Mitte gezogen und Phil Neumann da wieder in der Nähe des ersten Pfosten, kann den Ball dann ja ins Tor rein verlängern. Im Endeffekt muss man schon sagen, es war ein verdientes Unentschieden. Beide Teams hatten so ihre Chancen. Fürth, wie gesagt, wirkte wieder so ein bisschen wiederbelebt, wieder ein bisschen frischer. Man hatte wieder das Gefühl, sie können sich zumindest durchsetzen und zumindest einige gute Aktionen kreieren gegen Hannover 96. Aber am Ende ist es halt auch nur ein Unentschieden. Man ist 3 Punkte vor Eintracht Braunschweig. Und es wird auf jeden Fall am letzten Spieltag sehr, sehr eng werden. Man hat die schlechteste Torfferenz gegenüber Münster und Braunschweig. Also wenn alles schief läuft, kann man noch auf den Abstiegsrelegationsplatz 16 rutschen und dann in der Relegation gegen Saarbrücken oder Energie Cottbus antreten. Also das will man auf jeden Fall verhindern. Und natürlich auch, um die Planung für die kommende Zweitligasaison voranzutreiben. Und ja, jeder, der meinen Podcast kennt, weiß ja, ich liebe es auch so ein bisschen, Transfervorschläge zu machen, eine Kaderplanung. Habe jetzt schon für den 1. FC Köln und für den FC Schalke 04 sowas gemacht. Habe mir jetzt auch überlegt, was passiert, wenn die Fürther den Klassenerhalt schaffen sollten, gegen ja vielleicht noch eine, ja, Hamburger Mannschaft mit ein bisschen Restalkohol, nachdem sie ja sehr exzessiv den Aufstieg gefeiert haben. Eventuell könnte das ja eine Chance sein, wenn man dann doch frisch ist, vor allem schon Publikum agiert und dann irgendwie zumindest noch die Punkte einfährt, um am Ende oder auch mal, um auch in der kommenden Saison zweitklassig zu spielen. Ich habe mich jetzt mal so ein bisschen am aktuellen Kader orientiert, auch am aktuellen Spielsystem. Ist natürlich noch nicht klar, wer jetzt neuer Trainer wird. Ich hoffe auf jeden Fall auf einen Trainer, der wieder offensiven Fußball spielen lässt, der junge Spieler auf den Platz lässt. Und mir war vor allen Dingen wichtig, nicht allzu viele Leihspieler zu haben, viele talentierte Spieler zu verpflichten, möglichst auch aus dem ja, süddeutschen Raum, also damit die Eingewöhnung auch nicht so schwer fällt. Also wieder die Tugenden, schöner Offensivfußball mit einer talentierten Truppe, ein paar erfahrenen Säulenspielern noch mit dabei. Also eine gewisse Achse muss natürlich da bleiben. Bei dem einen oder anderen Spiel habe ich auch überlegt, halten oder abgeben. Und hier könnt ihr jetzt mein Ergebnis sehen. Momentan hat man ja 4 Keeper nominell im Kader mit Noel Noll, eine Laie oder eine Leihgabe von der TSG Hoffenheim, Lennart Grill, Leihgabe von Union Berlin, Nils Körber als Nummer 3 und Moritz Schulze, der ebenfalls im Kader steht. Und ja, die Leihen von Noll und Grill laufen aus. Ich würde auch beide auslaufen lassen, beide abgeben. Noll hat gute Spieler gezeigt, hat sich vor allen Dingen in den letzten Spielen auch stabilisiert, spielt nicht mehr ganz so risikoreich. Nichtsdestotrotz wird die TSG wahrscheinlich ihn nicht fest abgeben und gerade auf der Torhüter-Position finde ich es jetzt auch mal wichtig, wieder Kontinuität reinzubekommen, nachdem man ja davor Jonas Ubik geliehen hat vom 1. FC Köln und jetzt Noel Noll. Wäre es vielleicht wichtig, mal jemanden zu haben, den man längerfristig hat. Wird ja auch der Name Dennis Simon spekuliert, Riesentorhüter-Talent vom VfB Stuttgart. Die würden ihn aber auch nur verleihen und deswegen habe ich überlegt, du brauchst einen Keeper, der hoffentlich ein bisschen länger bleibt, der Talent hat, der auf jeden Fall noch Potenzial besitzt, seinen Marktwert zu steigern, sich selbst zu entwickeln und den du fest verpflichten kannst. Und da bin ich dann auf Konstantin Heide gestoßen, 19 Jahre alt, Keeper von der Spielvereinigung Unterhaching, die jetzt gerade in die Regionalliga Bayern abgestiegen sind. Sein eigentlicher Vertrag läuft noch bis 2026. Aber durch den Abstieg kann man ihn sehr wahrscheinlich günstig, vielleicht sogar ablösefrei bekommen. Wie gesagt, U17 Welt- und Europameister geworden. Riesentorhüter Talent. Hat zwischenzeitlich auch bei Unterhaching Stammspieler gespielt. Dann auf die Bank, weil man eher auf einen erfahrenen Eisele gesetzt hat. Ich sehe aber in ihm sehr viel Potenzial. Und wenn du einen Trainer hast, der auf dich setzt, dann ist das, glaube ich, sehr gut für die Entwicklung. Und ich finde, Fürth ist ein kluger nächster Schritt nach Unterhaching. Ist immer noch sehr klein und beschaulich vergleichsweise, aber trotzdem hast du schon ein höheres Leistungsniveau innerhalb der Mannschaft. Und für mich wäre das eine passende Kombination Heide und Spielvereinigung Fürth. Als Nummer 2 würde ich dann Nils Körber behalten, erfahrener Mann, routiniert, meckert nicht rum, wenn er auf der Bank sitzt, hat auch schon einiges an Zweitliga- und Drittliga-Erfahrungen sammeln können, also den einfach dann behalten. Und als Nummer 3 würde ich dann einfach den Keeper der U23 nehmen, nämlich Silas Prüfrock, kam im vergangenen Sommer von RB Leipzig, Stammspieler bei der zweiten Mannschaft, sein Vertrag läuft laut Transfermarkt.de aus, den würde ich dann einfach verlängern. Wie gesagt, ist noch jung und der kann dann immer mal wieder im Profitraining mitwirken und dann in der Regionalliga Bayern bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. Und ich glaube, damit hast du ein sehr gutes Torhüter-Trio. Einen sehr talentierten, ambitionierten, jungen Keeper als Nummer 1, eine erfahrene Nummer 2 und dann noch einen Nachwuchskeeper als Nummer 3. Für die Innenverteidigung ist man momentan auch ganz gut aufgestellt mit Luca Itta als linker Innenverteidiger, dazu noch den beiden Leihgaben Joshua Quaschi von der TSG Hoffenheim und Noah Losli vom VfL Bochum, dann noch das Talent Reno Münz, der erfahrene Gideon Jung und das Eigengewächs Maximilian Dietz, der in den letzten Wochen eher im defensiven Mittelfeld zum Einsatz gekommen ist. Ich sehe ihn aber in der Innenverteidigung tatsächlich noch besser, auch aufgrund seiner Dynamik in der letzten Linie ist er da für mich, gerade wenn man mal in einen Konter gerät, doch besser aufgehoben, um den Gegenspieler vielleicht auch mal abzulaufen und den Konter zu unterbinden. Fangen wir mal an, also Luca Itta, grundsolider linker Innenverteidiger, hat einen guten linken Fuß, auch gelernter Linksverteidiger, passt für mich perfekt als linker Innenverteidiger in der Dreierkette. Gewisse Erfahrung, Führung brauchst du auch in der Mannschaft. Deswegen behalten. Dahinter dann das Talent Reno Münz. Mit seinen 19 Jahren natürlich noch einiges an Entwicklungspotenzial. Und den musst du einfach halten, um den nächsten Schritt bei ihm auch zu sehen. Dann hat man sich noch mit dem 21-jährigen Innenverteidiger Noah König von der zweiten Mannschaft von TSG Hoffenheim verstärkt, ablösefrei. Wie gesagt, geringes Risiko. Bei mir erstmal als Backup eingeplant, aber man hat ja schon oft bei Fürth gesehen, wenn es auch mannschaftstechnisch läuft, können sich einzelne Spieler super entwickeln. Und das wünsche ich mir natürlich auch für einen Noah König. Dann Maximilian Dietz, 23-jähriger Deutsch-US-Amerikaner, Eigengewächs, hat sich in den vergangenen 2 Saisons zu einer absoluten Stammkraft etabliert. Wird wahrscheinlich auch ein paar Angebote bekommen im Sommer, aber ich glaube, mindestens ein Jahr bei der Spielvereinigung Greuther Fürth wird ihn nochmal gut tun und er kann dann auch schon mal ja so ein bisschen in eine kleine Führungsrolle wachsen, dadurch, dass er jetzt auch schon einiges an Zweitliga-Erfahrung mitbringt. Und dann war mir wichtig, auf jeden Fall noch einen sehr starken Innenverteidiger für Zweitliga-Verhältnisse zu verpflichten, natürlich auch nicht ganz so viel Geld auszugeben. Ein Spieler im so mittleren Alterssegment zwischen 25 und 27. Und dort habe ich mich dann für Patrick Pfeiffer entschieden. Momentan vom FC Augsburg an den 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Pendelt dort immer wieder zwischen Stammelf und Bank in der Dreierkette von Christian Titz. Beim FC Augsburg hat er halt mit einem Cesiger, mit einem Bauer, der im Sommer auch zurückkehren wird, mit einem Kevin Schlotterbeck, ordentlich, mit einem Maxima, also ordentlich Konkurrenz und deshalb glaube ich, dass er hier entweder ganz gehen möchte, aber da er noch einen langen Kontrakt bei den Augsburgern hat, denke ich eher, dass eine Leihe realistisch ist, vielleicht damit anschließender Kaufoption. Auf jeden Fall würdest du mit Patrick Pfeiffer einen sehr zweikampfstarken, bulligen Innenverteidiger bekommen, der schon bei Darmstadt und jetzt am 1. FC Magdeburg einiges an Zweitliga-Erfahrungen vorzuweisen hat. So ein Fels in der Brandung, den brauchst du halt, der dir deine Defensive ordnet, stabilisiert. Und natürlich die Defensive ist bei mir immer die Grundvoraussetzung für auch erfolgreichen Offensivfußball. Wenn du eine gute Absicherung hast, dann können die Offensivspieler auch vorne sich freier gestalten. Deswegen dort nochmal einen deutlichen Qualitätsaufschwung. Bei mir wird dann Gideon Jung abgegeben, sein Vertrag läuft aus mit 30 Jahren. Ja, hat er jetzt nicht mal so den Wiederverkaufswert, als Führungsspieler ist er mir bisher auch noch nicht so aufgefallen. Also für diese Rolle würde er auch nicht in Frage kommen. Und ich glaube, das wäre für alle Seiten das Beste, wenn man sich dort trennt. Und die Leihspieler Joshua Kwasi und Noah Losli werden zu ihrem Stammverein zurückkehren. Eventuell wird Kwasi ja nochmal verliehen, aber gerade Noah Losli könnte in der zweiten Liga beim VfL Bochum eine deutlich bessere Rolle einnehmen. Deswegen wird er auch generell nicht zu halten sein für die Fürther. Und dann wollen wir mal auf den Außenverteidiger respektive Schienenspielerposition schauen in diesem System mit Dreier respektive Fünferkette. Momentan hört man dort für die linke Seite Marco John, Nico Gieselmann und Kerem Çalhanoğlu und für rechts Simon Asta und Marco Meierhöfer. Fangen wir einfach mal an. Die Verträge von Gieselmann, Çalhanoğlu, Asta und Meierhöfer laufen alle aus. Also Stand jetzt wäre nur Marco John aus dem aktuellen Kader in der kommenden Saison noch unter Vertrag. Den würde ich natürlich auch behalten. Man hat ihn im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim verpflichtet, war ja schon mal ausgeliehen. Starker Außenverteidiger mit gutem Offensivdrang, den würde ich behalten. Und dahinter würde ich mit einem Leihrückkehrer operieren, nämlich Matti Wagner. Kam im vergangenen Sommer aus der U19 des 1. FC Köln, konnte sich noch nicht bei den Profis durchsetzen. Deshalb erstmal der Umweg über eine Leihe zu Rot-Weiß Essen, wird im Sommer zurückkehren und sollte auf jeden Fall eine neue Chance im Sommer bekommen als Herausforderer für Marco John. Hat auch einen guten Offensivdrang, also ähnlich wie Marco John, braucht halt ab und zu nochmal ein bisschen besseres Stellungsspiel, aber diese Erfahrung musst du dann auch wahrscheinlich einfach mal im Stahlbad zweite Liga sammeln können. Und wenn gerade die gesamte Mannschaft Fürth stabiler ist, kann immer mal wieder so ein Matti Wagner reingeworfen werden und dadurch kann er dann auch seine Erfahrungen sammeln. So, auf der rechten Seite würde ich dann den Vertrag mit Simon Asta nicht verlängern. Ich glaube, er hat schon bewiesen, dass er ordentliches bis sehr gutes Zweitliganiveau hat. Er wird wahrscheinlich auch einige Angebote bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht in der Bundesliga als Backup agiert oder bei einem Zweitligisten, der wirklich den Aufstieg als Ziel hat. Es traue ich ihm auf jeden Fall zu. Deswegen wird er wohl den Verein verlassen. Genauso wie Gieselmann und Çalhanoğlu. Çalhanoğlu dauerverletzt und Gieselmann, ja, für mich ist er über dem Zenit und bringt nicht mehr so richtig die Leistung. Wird wahrscheinlich auch für Fürther Verhältnisse ordentliches Gehalt beziehen. Deswegen kann man dort ja einen sauberen Cut im Sommer machen. Für die rechte Schienenposition würde ich allerdings den Vertrag mit Marco Meierhöfer verlängern. 29 Jahre alt, hat schon einiges an Erfahrung, ist mit den Fürthern unter anderem ja in die Bundesliga aufgestiegen, hat Bundesliga gespielt, ist ein zuverlässiger rechter Verteidiger, der seine Sache solide macht. Also ihn würde ich auch in der kommenden Saison einsetzen und dahinter würde ich dann mit einem Eigengewächs arbeiten, nämlich mit Kenan Aydin, 20 Jahre alt, rechter Verteidiger oder rechter Mittelfeldspieler bei der zweiten Mannschaft, der Fürther. Sein aktueller Vertrag läuft aus, den müsste man dann verlängern. Und er hat bereits 8 Scorer in der Regionalliga Bayern für einen Außenverteidiger. Sehr starke Werte, 4 Tore, 4 Vorlagen, also auch sehr torgefährlich. Und ihm traue ich auf jeden Fall auch zu, vor allen Dingen erstmal hinter Meierhöfer, einen richtig guten Step nach vorne zu machen. Also dort sehe ich Potenzial. Und zur Not kannst du auf der Schienenposition, wenn Meierhöfer nicht die Leistung bringt und Aydin noch nicht so weit sein sollte, auch immer noch einen Roberto Massimo oder Felix Klaus einsetzen. Die können das dann auch. Also gerade hat man auch viele polyvalente Spieler im Kader, weshalb man hier vielleicht nicht die ganz große Lösung verpflichten sollte. Dann schauen wir uns mal das zentrale Mittelfeld an. In meinen Überlegungen sind dort dann 2 bis 3 Spieler als Stammspieler gedacht. Momentan hat man mit Philipp Müller, Sacha Banse, Julian Green und Jermain Konsbruch 4 sehr gute Spieler, auch schon mit einiger Erfahrung drauf. Philipp Müller mit 24 Jahren alt noch der jüngste davon. Konsbruch und Banse gerade im perfekten Fußballeralter. Julian Green schon seit Jahren bei den Fürthern, Identifikationsfigur, Standardschütze, ist einfach ein richtiger Führungsspieler und es versteht sich von selbst, dass ich diese Zentrale auch so behalten möchte. Sie haben nicht alle ihre Top-Leistungen gebracht, aber ich glaube, wenn man im Kollektiv als Mannschaft besser agiert, werden auch die einzelnen Spieler wieder ihre Qualität erhöhen können. Und ich würde dann diese vier Leute nochmal um einen weiteren Spieler erweitern, nämlich Dennis Dressel. Der ist im Winter erst von 1860 München zum SSV Ulm gewechselt, 26 Jahre alt, zentraler Mittelfeldspieler, steht auch dort noch bis 2026 unter Vertrag und ist in der Rückrunde für mich einer der besten Sechser-Achter in der zweiten Bundesliga. Enorm zweikampfstark, mit einer enormen Dynamik, guter Box-to-Box-Spieler, hat auch immer ein gutes Auge für die Mitspieler, gutes Timing beim Passspiel. Und durch den Ulmer Abstieg in die dritte Liga könnte ja jetzt nochmal die Möglichkeit bestehen, Dressel günstig zu verpflichten. Er kommt ja, wie gesagt, aus dem südlichen Raum Deutschlands. Also die Eingewöhnungszeit sollte kurz sein und das wäre dann nochmal so ein neuer, frischer Impuls im Zentralmittelfeld, um den Konkurrenzkampf dort nochmal etwas anzuheben mit günstigen Mitteln. Schauen wir uns dann die offensiven Flügelpositionen an, also die sehr offensiven Außen. Dort hat man momentan mit Felix Klaus, Dennis Pfaffenroth, zwei Spieler für die rechte Seite und Roberto Massimo sowie die Leihgabe Nemanja Modica für links. Machen wir es kurz, Felix Klaus und Roberto Massimo, absolute Stammspieler, Führungsspieler bei Fürth, mit noch die Besten in der Saison, gerade Felix Klaus nach seiner Rückkehr zu Fürth. Mit seiner enormen Erfahrung hat er der Mannschaft auch schon etwas mehr Stabilität wieder gegeben. Es gab natürlich wieder diese kleine Dürrephase, da war auch Klaus jetzt nicht gerade gut. Nichtsdestotrotz traue ich Felix Klaus nach kommenden Saison wieder eine gute Rolle zu. Ist für Zweitliga-Verhältnisse ein super Flügelspieler. Dahinter mit Dennis Pfaffenroth hast du ein 20-jähriges Talent, was zumeist in der U23 zum Einsatz kommt, aber auch schon dort bewiesen hat, dass er gut scoren kann. Vielleicht auch in der kommenden Saison mehr und mehr Spielzeit bekommt. So ein bisschen Jobsharing mit Felix Klaus. Gerade so zum Ende einer Saison, wenn dann vielleicht Pfaffenroth leistungstechnisch näher an Klaus rankommt, dass er nochmal öfter dort eingesetzt wird. Und auf links würde ich auf jeden Fall Roberto Massimo behalten. Kam im Sommer ablösefrei vom VfB Stuttgart, war dort aussortiert und in Fürth scheint er sich sehr wohl zu fühlen. Einer der besten Fürther in dieser Saison und den musst du einfach halten. Hat noch Vertrag bis 2026. Die Leihe von Modica endet. Hat kaum Akzente setzen können, also dort braucht man dann für die linke Seite noch einen neuen Spieler. Und da sind wir schon wieder beim SV Ulm, respektive der Spielvereinigung Unterhaching, denn Aaron Keller, 20 Jahre alt, Deutsch-Schweizer, ist von Unterhaching, dem Drittliga-Absteiger, zum SV Ulm, dem jetzt Zweitliga-Absteiger, ausgeliehen für die Saison. Steht auch nur noch bis 2026 bei Unterhaching unter Vertrag und durch den Abstieg in die Regionalliga Bayern, also in den Amateurfußball, muss Unterhaching natürlich Geld sparen, Geld generieren und ich glaube, einen Aaron Keller kannst du so für eine sechsstellige Summe verpflichten und bekommst einen maximal talentierten Spieler, der sich im Laufe der Saison beim SV Ulm einen Stammplatz auf der linken Schiene erarbeitet hat, der super Flanken schlägt, unglaublichen Zug zum Tor hat, was vielleicht fehlt, so ein bisschen noch der Abschluss, aber dort bekommst du einen richtigen Rohdiamanten und ich glaube, dass er sich am Fürther Rohnhof unter dem passenden Trainer, der auf Talente setzt, super durchsetzen kann. Dann sind wir beim offensiven Mittelfeld. Dort hat man momentan mit Branimir Gotha einen Spieler, 32 Jahre alt, Vertrag bis 2026, Kapitän der Mannschaft, Führungsspieler, der beste Techniker in der Mannschaft und den würde ich natürlich auch versuchen zu halten. Wahrscheinlich geht er in seine letzte Saison. Ich habe kurz überlegt, ihn vielleicht auch abzugeben, weil er vielleicht auch was Neues machen möchte und vielleicht für so einen richtigen Neuanfang den Kapitän dann auch abzugeben. Habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich finde, dass der Impact von Rigota noch zu groß ist, als dass man ihn so abgeben könnte. Absoluter Führungsspieler, Stratege im offensiven Mittelfeld, den musst du halten. Aber ich würde dann trotzdem noch einen Backup-Spieler für ihn verpflichten, der vielleicht im Laufe der Saison auch mehr und mehr Spielzeit erhält. Und dort habe ich mich auch an einem aktuellen Gerücht bedient, nämlich man soll an Juan K. Börber interessiert sein, 22 Jahre alt, Deutsch-Uruguayer, spielt bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg in der Regionalliga Bayern. Vertrag läuft im Sommer aus, wäre also ablösefrei zu haben und hat 23 Scorer in 28 Spielen geliefert, 18 Treffer, 5 Vorlagen, hat einen Riesenschritt in der Saison gemacht, spielt zumeist auch so ein bisschen als Halbstimme hinter der Spitze, also ähnlich, eine ähnliche Rolle, wie sie auch Gotha hat. Und wenn du ihn ablösefrei verpflichten kannst, hast du ein geringes Risiko. Und ich glaube, das könnte passen. Und Gotha könnte so eine Art Mentor für Cabrera sein, um dann vielleicht zum Ende der Saison den Staffelstab an ihn zu übergeben. Und dann sind wir schon in der Angriffsposition. Dort hat man momentan mit Noel Futkoy, Dennis Rebini, der Leihgabe vom 1. FC Kaiserslautern, Yannick Mause und dem Eigengewächs Daniel Kasper 4 Spieler. Bereits jetzt ist klar, dass man Yannick Mause nach seiner Leihe von Kaiserslautern nicht fest verpflichten wird, also der wird zurückkehren. Und man hat bereits einen Neuzugang, nämlich Omar Silla, 21-jähriger Stürmer von der zweiten Mannschaft des Hamburger SV. In der Regionalliga Nord hat er gut genetzt, großgewachsener Stürmer, mit Riesenpotenzial, guter Antritt, also auch mit einem enormen Tempo ausgestattet. Sein Problem ist halt, dass vor ihm ein Otto Stange ist, ein Davy Selke und ein Robert Glatze sowie Ransford Jeboa Königsdörfer in der ersten Mannschaft, weshalb er noch zu keinem Zweitliga-Einsatz gekommen ist. Aber er besitzt enormes Potenzial und bei Fürth hat er auch die größere Möglichkeit, mehr Spielzeit zu erhalten. Ich bin gespannt, wie er sich so machen wird. Am Anfang der Saison sehe ich natürlich eher so als Backup, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er sich durch Joker-Einsätze schnell in die Mannschaft und auch in die Herzen der Fans spielen kann, weil er ist halt schon sehr abgezockt vom Tor, braucht wenig Chancen und da sehe ich eine gute Möglichkeit, einen neuen Publikumsliebling zu haben. Ja, Dennis Sebeni als erfahrenen Mittelstürmer würde ich halten, hat noch ein Jahr Vertrag, für mich ein guter eine gute Anspielstation, guter Wandstürmer, der die Bälle gut weiter verarbeiten kann, gut ablegen kann, guter Körper, vom Tor eiskalt, also den würde ich halten. Daniel Kasper als eigenes Talent, der auch richtig gut in der Regionalliga Bayern trifft, Top-Torjäger dort ist und ihn würde ich auf jeden Fall auch mit seinen 22 Jahren im Profikader integrieren als Backup, den auch man auch immer mal wieder einwechseln kann. Dann kommt noch Leander Popp zurück, offensiver Mittelfeldspieler respektive Mittelstürmer, momentan an Unterhaching ausgeliehen. Da würde ich versuchen, ihn nochmal in die dritte Liga auszuleihen, weil der Kader in der Offensive gerade sehr breit aufgestellt ist und ich glaube, dass Popp da nicht die nötige Einsatzzeit bekommt. Er aber auch zu gut ist für die Regionalliga, deswegen so ein Wechsel zum TSV 1860 München in die dritte Liga oder zum 1. FC Schweinfurt, die ja gerade aufgestiegen sind, fände ich dann doch ganz spannend. Und halten, wenn es geht, würde ich auch Noel Futkoy, ich glaube ein weiteres Jahr bei Fürth wird ihm gut tun, hat natürlich, wenn er in Form war, gut getroffen, aber er ist auch immer mal wieder zu oft abgetaucht und ich glaube so eine weitere konstante Saison bei Fürth würde ihm gut tun und das wäre natürlich schön, wenn man ihn davon auch überzeugen könnte, denn ein Futka in Topform, der macht dir auf jeden Fall ja mindestens 12 bis 15 Saisontore und das wäre natürlich dann ganz wichtig und mit diesem Kader hättest du dann auch einfach eine richtig gute Mannschaft für die zweite Liga. Du brauchst dann halt nur einen Trainer, der auf junge Talente setzt und einen offensiven Spielstil pflegt. Also so ein bisschen back to the roots bei der spielfreudigen Grotte führt. Lasst gerne in den Kommentaren mich wissen, wie ihr meinen Vorschlag haltet. Kommen wir mal zu den 11 Tornetzern, also der Tornetz Top 11 des 33. Spieltags. Aufgestellt in einem 3-4-3-System. Fangen wir an im Tor. Daniel Heuer-Fernandes vom Hamburger SV. Elfmeter gehalten. Die paar Möglichkeiten, die auf sein Tor kamen, souverän geklärt. Und nachher auch bei der Aufstiegsparty einer der Vorderen gewesen. Deswegen in dieser Woche verdient im Tor. Davor in der Dreierkette von links nach rechts. Miro Muheim vom Hamburger SV. Felix Götze vom SC Paderborn. Und Tim Handwerker. Zwei Vorlagen vom SSV Jan Ringsburg. Dann im Mittelfeld von links nach rechts Florian Kainz vom 1. FC Köln. 2 Treffer beim 2:1 Sieg der Geißböcke beim 1. FC Nürnberg. Im zentralen Mittelfeld Hendricks von Preußen Münster, ebenfalls Doppeltorschütze, genauso wie Muhammad Damar von der SV Elversberg. Auf rechts Ransford Yeboah, Königsdörfer vom Hamburger SV. Und vorne die Dreierreihe bilden Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV, Tim Lemperle vom 1. FC Köln und Conte vom Karlsruher SC. Das waren die 11 Tornetzer des 33. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga. Klein Riesings Großer der Woche. Klein Riesings Großer der Woche ist in dieser Woche für mich Kölns Offensivspieler Florian Kainz, von mir oft kritisiert, aber in diesem Spiel unter Friedhelm Funkel hat er auf seiner linken Offensivseite gezeigt, dass das immer noch drauf hat, super spritzig, auch gedanklich im Kopf gewesen, hat viele tolle Zuspiele zu seinen Mitspielern gehabt, hat sich die Bälle im zentralen Mittelfeld abgeholt, viele Angriffe mit eingeleitet und natürlich seine 2 Treffer waren essentiell für den 2:1-Sieg beim 1. FC Nürnberg. Er hat endlich wieder wie ein Anführer gespielt und deshalb mein verdienter Klein Riesings Großer der Woche.
Die Tor des Podcast-Empfehlung, keine Werbung, schalala.
Podcast-Empfehlung von eurem Tornetz-Host Jan Klein-Riesing. Zum einen haben wir den 4:3 Podcast von Magenta Sport. Dort sprechen sie über die 3. Liga, also super interessant. Natürlich auch sehr interessant, wie wird über die Aufsteiger, zumindest ist es ja wahrscheinlich, dass Arminia Bielefeld, Dynamo Dresden in die 2. Liga aufsteigen. Was ist also die Expertenmeinung über diese Teams? Damit ihr auch in der kommenden Saison schon super vorbereitet reinkommt, wenn wir dann auch über diese Teams dann sprechen dürfen. Dann haben wir noch den Frauenfußball-Bundesliga-Podcast, Dreiecken, ein Elfer, ebenfalls von Magenta Sport mit unter anderem Katrin Lehmann, der Frauenfußball-Expertin von Magenta Sport und vom ZDF, auch super interessant. Und von meinen lieben Kollegen aus dem Westmünsterland gibt es noch heiße Luft, der Podcast. Dort findet alles Platz, was in anderen Podcasts ja nicht so sehr Thema ist. Super interessant. Schaut der dort gerne mal beim Streamingdienst eures Vertrauens nach. Ich wünsche euch auf jeden Fall beste Unterhaltung.
Dummes zweite Fußball-Bundesliga, Rückblickshow. Tornetz Spezial. Dummes zweite Fußball-Bundesliga, Rückblickshow.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Darmstadt Talk. Hier rede ich diesen Spieltag über das Spiel 1. FC Kaiserslautern gegen SV Darmstadt 98. Und vorweg muss man sagen, das Spiel war sehr geprägt von fragwürdigen, schwierigen Schiedsrichterentscheidungen. Von Anfang bis Ende war der Schiedsrichter nicht wirklich souverän. Also da gab es wirklich Szenen, wo ich mich mega drüber aufgeregt habe. Aber von Anfang an. Erstmal die Choreografie von Kaiserslautern fand ich generell auf dem Betzenberg wirklich sehr, sehr stark. Für das letzte Heimspiel in dieser Saison haben die Fans wirklich gefühlt nochmal alles rausgeholt, was man aus dem Betzenberg rausholen kann. Und das war wirklich, da hat man wieder gesehen, was Kaiserslautern-Fans wirklich für einen krassen Support hinlegen können. Hat man ja schon im Pokalfinale letzte Saison gesehen, was die da abreißen können. Jetzt normales Ligaspiel, letztes Heimspiel. Mit dem Sieg könnten sie nochmal oben angreifen. Und Spoiler, das haben sie auch. Denn Kaiserslautern hat am Ende 2-1 gegen Darmstadt 98 gewonnen. Und es war natürlich das Wiedersehen mit dem Ex-Coach Thorsten Lieberknecht. Also auch da auf den Trainerbänken so ein bisschen ja, Spannung, wie ich es fast nenne. Lieberknecht, ne, ehemaliger Trainer von Darmstadt 98, trifft auf seinen Nachfolger Florian Kohfeldt. Aber da war natürlich kein böses Blut. Die beiden haben sich geherzigt, also die haben sich in den Arm genommen und so weiter, haben gut noch miteinander geredet, zumindest vor dem Spiel. Nach dem Spiel sah das ein bisschen anders aus. Aber wie gesagt, das Spiel, ja, lief für Kaiserslautern erstmal nicht so gut, denn Darmstadt ging nach knapp 3 Minuten in Führung durch Luca Marseiler. Hornby aus der Distanz, Kral kann diesen Schuss nicht gut abwehren, lässt ihn nur nach vorne abprallen. Marseiler reagiert am schnellsten und macht das 1-0 für Darmstadt 98. Ja, aber das sollte nicht allzu lange halten, denn durch die erste von mehreren kritischen Situationen kam Kaiserslautern zum Ausgleich, nämlich durch einen Elfmeter. Und da muss ich sagen, das ging für mich gar nicht. Also, es kam eine Flanke in den 16er von Darmstadt. Marseiler, muss man sagen, ist halt kein Verteidiger. Das hat man gesehen. Dreht sich herum und trifft den Ball und George Zimmer, also den Spieler von Kaiserslautern. Aus meiner Sicht und aus der Sicht mehrerer ist das einfach ein Pressschlag, weil Marseiler sieht ihn nicht in der Drehung. Beide gehen zum Ball. Der Ball fliegt vom Fuß von Marseiler an den Fuß von George Zimmer und von da aus dann Richtung Tor. So, dementsprechend ist das aber kein, und dabei berühren sich halt die Füße von Marseiler und George Zimmer, also ein sogenannter Pressschlag. So, das bedeutet, das ist kein absichtliches Foulspiel von Marseiler, weil er ihn halt einfach nicht sieht. Es ist keine klare kein klarer Torschuss von George Zimmer, weil der Ball ja von Marseiler an George Zimmer geschossen wird und von da aus in Richtung Tor. So. Und dann heißt es ja eigentlich, zuerst lässt der Schiedsrichter weiterlaufen, weil Pressschlag. Und normalerweise heißt der VAR soll nur bei krassen Fehlentscheidungen eingreifen. Ja, was soll ich sagen? Also es hat scheinbar 5 Minuten gedauert, bis diese krasse Fehlentscheidung dann vom VAR korrigiert wurde und der Schiedsrichter nach 4 Minuten rausgeschickt wurde, sich das selbst anzugucken. Der brauchte dann auch noch mal knapp 1 Minute, sich das anzuschauen und erst dann auf Elfmeter zu entscheiden. Also eine so krasse Fehlentscheidung kann es ja nicht gewesen sein, wenn der VAR plus alle, die da sitzen im Kölner Keller, also 3 Leute plus der Schiedsrichter, 6 Minuten brauche, 5 bis 6 Minuten, um da irgendwie einen Elfmeter zu sehen. Also das kann es für mich nicht sein. Eine krasse Fehlentscheidung heißt für mich, wir gucken uns das 30 Sekunden an, ist ein Elfmeter, sag okay, gibt Elfmeter. Aber keine 5 bis 6 Minuten. Ja, klar. Und dann natürlich gegen Darmstadt. Aber das hatten wir die Saison ja schon häufiger. Ja, dann macht Kaiserslautern den Ausgleich 1-1. Dann, ein paar Minuten später, macht Darmstadt das vermeintliche 2-1. Nach einer Ecke drückt Liedbeck den Ball über die Linie. Alle feiern es, weil niemand sieht da irgendwas. Kein Foul, kein Abseits, gar nichts, außer der VAR. Genau, denn auch der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, die Linienrichter lassen weiterlaufen, der VAR nicht. Der sieht dann nämlich nach wiedermals 5 bis 6 Minuten, eine Abseitsstellung von Fraser Hornby. Niemand hat das gesehen. Ich habe mir die Szene 5, 6, 7 Mal angeschaut, auch in der Halbzeit beim befreundeten Fernsehsender. hat es niemand gesehen. Erst in der zweiten Halbzeit wurde irgendwann mal die kalibrierte Linie angelegt, sodass man es ansatzweise gesehen hat. Und dann ist halt wieder die Frage, ist es aktives oder passives Abseits von Fraser Hornby? Für mich nicht, weil der Ball kommt von einem, also wird als Ecke geschossen, wird von einem Kaiserslautern-Spieler weitergelegt zu Papela. Der drückt die Kugel Richtung Tor und Liedberg dann halt darüber. Und weil Fraser Hornby irgendwie angeblich mit dem Fuß Richtung Ball geht, greift er ins Spielgeschehen ein und dadurch ist es passives Abseits, dementsprechend Abseits und das Tor zählt nicht. So, jetzt kommt der Clou. Fraser Hornby kann gar nichts dafür. Weil denn Fraser Hornby wird im 16er vom Gegenspieler nach hinten gezogen, wodurch Hornby auf den Boden fällt und sein Fuß natürlich dadurch dann näher am Tor ist. Aber er kann ja nichts dafür, wenn er vom Gegenspieler nach hinten gezogen wird und er dann runterfällt. Also für mich ist das sogar eher Elfmeter, weil eine Foul am Stürmer im 16er, als dass es Abseits oder passives Abseits von Fraser Hornby ist. Und keiner konnte diese Entscheidung nachvollziehen. Weder der Moderator beim Fernsehsender, noch in der Halbzeitpause, noch die Jungs von der Heinerstube, Grüße gehen raus, konnten das nachvollziehen, weil im Stadion hat es auch niemand gesehen. Im Fernsehen, wie gesagt, erst nach mehreren Schaubildern eventuelles Abseits, auch wenn ich da immer noch kein passives Abseits sehe, und sogar eher ein Foul am Fraser Hornby, weil er nach hinten gezogen wird. Aber gut, der Schiedsrichter und der VAR haben ja so entschieden, hat ja auch nur wieder 6 Minuten gedauert. Dementsprechend für mich auch wieder keine klare Fehlentscheidung, weil braucht für mich dann keine 6 Minuten. Gut. Danach dachte man, okay, Nachspielzeit ist ja fast abgelaufen, wird nichts mehr Großartiges passieren, steht 1-1. Außer der Schiedsrichter greift ein. Denn langer Ball von Schuhen, wir sind schon über der Nachspielzeit, der 6 Minuten waren es, glaube ich, der 6 Minuten Nachspielzeit, langer Ball von Schuhen, will auf Fraser Hornby spielen. Natürlich, bei langen Bällen wird immer der 1,95 große, körperlich starke Fraser Hornby gesucht. Wenn da nicht der Schiedsrichter wäre, der nämlich Fraser Hornby blockiert. Der Ball geht nämlich Richtung Schiedsrichter und anstatt, dass der Schiedsrichter sieht, oh, da kommt ein Ball auf mich zugeflogen, vielleicht sollte ich mal weggehen, bleibt der Schiedsrichter stehen. Fraser Hornby prallt an ihm ab, weil der Schiedsrichter nicht weggeht. Dadurch kommt der Ball zu Kaiserslautern. Die können über 2 Stationen zu Ragnar Ache spielen und der schießt dann aus der Distanz ins Tor 2-1 für Kaiserslautern, was schlussendlich auch der schlussendliche Spielstand ist nach 90 Minuten plus Nachspielzeit. Und da muss ich wieder sagen, ich verstehe das Regelwerk nicht. Ich verstehe nicht, nach welchen Maßen die da gegangen sind. Denn klar, ich weiß auch, der Schiedsrichter ist seit dieser Saison oder schon seit letzter Saison sagen, Luft. Ist er denn, der Schiedsrichter berührt direkt den Ball. Das hat der Schiedsrichter ja nicht getan, sondern der Ball ist neben dem Schiedsrichter abgeprallt und so zu Kaiserslautern gekommen. Das wird der Schiedsrichter war nicht am Ball. Okay. Allerdings sagt die Regelung, wenn aufgrund des Verhaltens des Schiedsrichters ein Ballwechsel stattfindet und dadurch eine positive Situation für die eine Mannschaft und eine negative Situation für die andere Mannschaft entsteht, dann muss das abgepfiffen werden. Und dadurch, dass Darmstadt den Ball hatte, durch das Eingreifen des Schiedsrichters, weil der Ball ja auf Fraser Hornby gehen sollte, welcher den Ball durch den Schiedsrichter nicht bekommen hat, ist ein Ballwechsel stattgefunden zwischen Darmstadt und Kaiserslautern. So, und dadurch ist eine positive Spielsituation entstanden, nämlich das Tor für Kaiserslautern. Also ich verstehe nicht, wer diese Regelung gemacht hat, denn gerade in so einem Moment muss diese Regelung greifen. Aufgrund des Verhaltens des Schiedsrichters fand ein Ballwechsel statt, was zu einem Tor führte. Also ich verstehe nicht, ob die Schiedsrichter allgemein bei diesem Spiel diese Regelung nicht kannten, aber die musste eigentlich greifen. Tat sie nicht. Die Schiedsrichter hat es natürlich weiterlaufen lassen. Ich meine, bei Darmstadt wird ja nur alles weggepfiffen, was irgendwie ansatzweise ein Tor sein könnte. Bei Kaiserslautern wird es spielen gelassen, weil Betzenberg und Kaiserslautern spielen auch um den Aufstieg mit. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wonach der Schiedsrichter da gegangen ist. Naja, schlussendlich kann es natürlich aus Darmstädter Sicht relativ egal sein, weil man greift oben nicht mehr an, man kann nach unten nicht mehr die Abstiegsplätze fallen, man hat den Klassenerhalt. Trotzdem, ich will hier nochmal sagen, ich will Darmstadt und den Spielern allgemein keine Vorwürfe machen. Die haben von Anfang bis Ende gut mitgespielt. Die zweite Halbzeit, okay, da Kaiserslautern hat eigentlich nur hinten gestanden, wenn man ehrlich ist, mit 8 Mann. Die hatten einen Stürmer vorne, das war Ragnar Ache. Der Rest stand alles hinten. Die haben auf Mann und Maus probiert, diese Führung über die Zeit zu bringen. Ob das eines Aufsteigers würdig ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber wie gesagt, ich will den Spielern von Darmstadt keinen Vorwurf machen. Die haben von Anfang an bis zum Ende alles probiert, hatten auch gute Chancen. Wie zum Beispiel nochmal den Lattenkracher von Clemens Giegel. Und dann gehört halt einfach auch noch Pech dazu. Wenn du relativ weit unten stehst in der Tabelle, dann hast du einfach Pech. Wenn du oben mit angreifst, hast du Glück. Und das sieht man halt diesen Spieltag auch wieder an Kaiserslautern. Und der Schiedsrichter, das will ich nochmal dazu sagen, hat von Kicker und vom DFB die Schiedsrichterbewertung 5,0 bekommen. Das ist mit das Schlechteste, was es gibt. Natürlich, schlechter ist nur 5,5 und 6,0, aber 5,5 ist schon sehr, sehr schlecht, gerade im Vergleich zu den anderen Spielen in der zweiten Liga, wo die ganzen anderen Schiedsrichter eine 2,5, also eine 2, eine 2,5 oder eine 3,0 hatten. Also das Schlechteste, in Anführungsstrichen, war eine 3,0er-Bewertung. Ja, und der Schiedsrichter von Darmstadt gegen Kaiserslautern, zu Kaiserslautern gegen Darmstadt, hat eine 5,0. Also auch das auch mal zum Vergleich, wie schlecht dieser Schiedsrichter war. Und das Ganze gespannt drumherum. Auch der VAR. Also der VAR ist eigentlich hauptsächlich schuld daran, weil wer hätte der nicht eingegriffen, wäre das gar nicht passiert alles. Und wie gesagt, für mich sind das wirklich keine, also das, der Elfmeter und das angebliche Abseitstor sind für mich keine klaren Fehlentscheidungen. Und dadurch hätte der Videoassistent gar nicht eingreifen dürfen. Gerade weil man einfach 6 Minuten für beide Szenen brauchte. Aber okay, ja. Das ist meine Meinung. Man merkt, ich bin immer noch geladen. Das ging ziemlich lang, das Gespräch der Darmstadt-Talk, der Lilien-Talk. Ja, ich hoffe einfach, dass es einen relativ entspannten Saisonabschluss geben wird. Am letzten Spieltag gegen Regensburg und dann die Saison, ja, ausgeklungen werden kann.
Domes Spieler des Spieltags.
Der Spieler des Spieltags geht diesen Spieltag an Merlin Polzin, den Trainer des Hamburger Sportvereins. Merlin Polzin ist mit dem Hamburger Sportverein als erster Trainer in die Bundesliga aufgestiegen. Nach 7 Jahren Zweitliga-Angehörigkeit hat der HSV es endlich geschafft, zurück in die Bundesliga aufzusteigen. Nach einem überzeugenden 6:1 gegen die SSV Ulm und Merlin Polzin, eigentlich ja vorgesehen als erstmal Interimscoach, konnte sich dann mit guten Leistungen als Trainer des Hamburg Sportvereins beweisen, blieb dann Trainer und jetzt nach dem Aufstieg wurde sein Vertrag ja sogar automatisch verlängert, wodurch er dann auch Trainer des Hamburg Sportvereins in der Bundesliga sein wird. Und auch Merlin Polzin, natürlich als Hamburger Jung, der groß geworden ist mit dem Hamburger Sportverein, auch aus der Nordkurve, wo er dann zusammen mit seiner Familie und seinem Bruder dann immer den HSV supportet hat. Das ist natürlich eine richtig schöne Geschichte aus der Fankurve zum Trainer des Hamburger Sportvereins und mit seinem Herzensverein dann auch noch aufzusteigen. Also das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Ding. Und wirklich Respekt und herzlichen Glückwunsch an Merlin Polzin.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Patrick Edrich, den Schiedsrichter der Partie Preußen Münster gegen Hertha BSC. Patrick Edrich hat eine sehr souveräne Spielleitung gemacht in einem Spiel, wo Preußen Münster sich schlussendlich verdient mit 2:0 durchsetzen konnte. Von Anfang an war Patrick Edrich auf der Höhe, ging es ja für Preußen Münster doch noch um einiges. Unter anderem darum, ob sie auf einen Relegationsplatz in den letzten Spieltag reingehen oder auf einem Nicht-Abstiegsplatz, also auf Platz 15, in den letzten Spieltag reingehen. Deswegen für Preußen Münster ging es da noch um was. Und Patrick Edrich hat zu diesem Spiel einen guten Beitrag geleistet, hat eine faire Linie, hat gut mit den Spielern kommuniziert, auch mit den Trainern, mit der Kommunikation zwischen ihm, dem vierten Offiziellen, den Linienrichtern und dem VR hat für mich gut funktioniert. Alle schnelle Entscheidungen. Er hat sich auch nicht wirklich reinreden lassen, hatte eine gute Spielleitung, eine klare Linie von Anfang an, wussten die Spieler, auf was sie sich hier einlassen. Und ja, auch wenn die Linie so ein bisschen schwankte, manchmal bei manchen Kartenverteilungen, so war doch die rote Karte für Linus Gechter in der 77. Minute meiner Meinung nach korrekt. Das war einfach ein rüdes Foul von Linus Gechter, da Linus Gechter halt mit einem hohen, gestreckten Bein in Preisinger reingerutscht ist. Dementsprechend auch eine hohe Verletzungsgefahr für den Gegner. Und dementsprechend für mich auch die richtige Entscheidung, da glatt rot zu geben. Man hätte vielleicht auch mal ein bisschen über Gelb nachdenken können. Das war erst im Raum, aber ich finde, das war eine gute Entscheidung von Patrick Ehrlich, dass da war wirklich eine hohe Verletzungsgefahr bei Preisinger. Dementsprechend für mich eine richtige Entscheidung. Und auch generell bei der Kartenverteilung war Patrick Edrich relativ gut und fair. So gab es 4 gelbe Karten für Preußen Münster und eine gelbe Karte nur für die Hertha. Allerdings dann dementsprechend auch die glatt rote Karte, die das Spiel dann am Ende nicht mehr so kippte, da Preußen Münster zu dem Zeitpunkt schon 2:0 führte. Aber auch bis zum Schluss hatte Patrick Edrich eine gute Kommunikation, hat das mit der roten Karte auch schnell geklärt, hat sich da nicht reingehen lassen und hat auch kurz Kontakt mit dem VR. Da war aber auch alles in Ordnung. Das Spiel ging schnell weiter. Und so hat für mich Patrick Edrich in diesem Spiel, wo es ja für Preußen Münster, wie gesagt, noch um einiges ging, für Hertha nicht mehr wirklich. Aber für Preußen Münster war das natürlich auch das letzte Heimspiel in dieser Saison. Und so natürlich mit so einer guten, souveränen Leistung ein letztes Heimspiel zu führen, kann man auf jeden Fall Patrick Edrich nur applaudieren für so eine souveräne Spielleitung. Deswegen der helle Pfiff der Woche an Patrick Edrich.
Damit sind wir schon wieder am Ende dieser wunderbaren Folge angekommen. In der kommenden Woche, am Montag um 18.15 Uhr, gibt es dann den finalen 34. Spieltag. Wir können dann natürlich auch nochmal ein paar Trainer, Spieler und es wird auch nochmal eine Spezialfolge zu dieser Saison geben. Ein großer Saisonrückblick. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen. Am Donnerstag kommt nochmal wieder die Tornetz-Spieltagsvorschau auf YouTube, wo ich dann auf den letzten Spieltag zurückblicken werde. Aber erst einmal wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis dann, euer Tornetz-Host Jan Klein-Rilsing.